Herr Ministerpräsident, vor dem Hintergrund, dass wir Ihnen in den letzten Wochen und Monaten wirklich viele Chancen gegeben haben, die Vorwürfe auszuräumen, vor dem Hintergrund, dass Sie jetzt eben gerade gezeigt haben, dass Sie sich auch keiner einzigen Verfehlung oder Schuld bewusst sind und vor dem Hintergrund, dass wir als Opposition die Aufgabe und Verantwortung haben, die Regierung zu kontrollieren, verzichte ich auf diese Frage und kündige den Untersuchungsausschuss an.
Ein Vorgang in der niedersächsischen Staatskanzlei sorgt derzeit für Aufsehen. Es geht um die Büroleiterin von Ministerpräsident Stefan Weil und ihre Bezahlung. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss soll den Fall, über den wir beim Politikjournal Rundblick als erste berichteten, nun bald aufarbeiten. In dieser Folge von Niedersachsen im Blick fassen wir zusammen, worum es geht.
Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir in unserem Podcast-Studio sitzt der ausgewiesene Experte zur Büroleiter-Affäre, Rundblick-Chefredakteur Klaus Wallbaum. Hallo Klaus.
Hallo.
Klaus, eine einfache Frage zum Einstieg. Worum genau geht es denn eigentlich bei dem Themenkomplex, den wir hier als Büroleiter-Affäre bezeichnen?
Also es ist eine Mitarbeiterin eingestellt worden als Büroleiterin des Ministerpräsidenten. Die wurde zunächst nach E15 bezahlt, das ist auch naheliegend. Bei dem, was sie bisher als Werdegang gehabt hat, ist E15 etwas, was entsprechend ist. Aber es gab von der Staatskanzlei Versuche, schon von Anfang an, sie höher einzugruppieren. Und zu diesem Zweck wurden Anfragen an das Finanzministerium gerichtet. Diese Anfragen endeten so, dass das Finanzministerium gesagt hat, rechtlich geht das nicht, sie ist keine Beamte, sondern sie ist Angestellte. Und weil sie Angestellte ist, muss man dann fiktiv nachzeichnen, was sie für einen Werdegang gehabt hätte, wenn sie Beamte gewesen wäre. Und da kam man zu dem Ergebnis, dass eine höhere Bezahlung nicht möglich ist, rechtlich nicht gegeben ist, nach den Vorgaben, wie sie in Niedersachsen gegolten hatten. Folglich hat man dann nach mehreren Versuchen, sie doch höher zu besolden, das Recht geändert, um eine Basis zu schaffen, dass sie doch schneller höher gestuft werden konnte. Das ist dann auch geschehen. Allerdings ist sie erst dann höher gestuft worden und danach hat man diese Höherstufung, die Grundlage dafür, öffentlich bekannt gemacht. Also, wenn man es kurz und knapp zusammenfasst, es ist ein Umgehungstatbestand offenbar geschaffen worden, um für sie eine Grundlage zu schaffen, damit sie eine bessere Bezahlung bekommt. Und alles war wahrscheinlich am Einzelfall orientiert. Was da genau abgelaufen ist, dafür gibt es ja den Ausschuss.
Wir müssen also noch mal ein bisschen unterscheiden. Ich finde, dass in dieser ganzen Debatte sehr unscharf ist, worum es eigentlich geht. Denn etwas, was in der öffentlichen Debatte eine Rolle spielt, ist halt auch die Höhe der Besoldung dieser Büroleiterin. Da müssen wir klar unterscheiden. Darum geht es nicht. Es geht nicht um die Frage, ob eine Büroleiterin nach B2 besoldet werden sollte. Regierungssprecherin Anke Pörksen hat ja auch sich sehr bemüht, in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, welche Bedeutung diese wichtige Aufgabe hat, warum es richtig ist, dass die schon immer so besoldet wurde und auch jetzt immer noch so besoldet wird. Eine wichtige Position im Gefüge der Staatskanzlei. Es geht nicht um einfache Terminkoordination, sondern wirklich auch um politische Entscheidungen, die dort im Vorzimmer des Ministerpräsidenten getroffen werden. Es geht aber sehr wohl um die Frage, ob eine 33-jährige Masterabsolventin mit noch nicht ganz so viel Berufserfahrung überhaupt schon für diese Position, die ja so wichtig ist in der Staatskanzlei, befähigt ist und deswegen diese Position, die nach B2 besoldet wird, einnehmen kann, weil es das gesamte Gefüge in dem Verwaltungsapparat ja ein Stück weit durcheinander würfelt. Es ist ein Konflikt zwischen dem Beamtenapparat und den Angestellten, so könnte man sagen. Es ist vielleicht auch so eine Generationfrage, weil da eventuell gerade etwas im Umbruch ist, weil die Staatskanzlei ja auch argumentiert, wir haben Fachkräftemangel, wir müssen gute Leute finden und halten und vielleicht sind diese alten Verfahren, die wir haben, nicht mehr zeitgemäß. Das schwingt zumindest mit. Das ist auch etwas, was in dieser Debatte vorkommen muss.
Ja, aber ich würde trotzdem einwenden. Ich glaube, der Kern ist etwas anderes. Der Kern ist, dass diese Frau Angestellte ist und nicht Beamtin. Und weil sie Angestellte ist, müssen für sie Regeln gelten, die bisher für Angestellte immer gegolten haben. Und das ist aber nicht so passiert, sondern man hat die Regeln geändert und sie dann angewandt, damit für sie eine Ausnahme gemacht werden konnte. Und erst nachdem das geschehen ist, ist es öffentlich bekannt gemacht worden. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Das heißt, jetzt können plötzlich Angestellte, ohne dass man den Vergleich zur Beamtenlaufbahn zieht, in Windeseile hochsteigen und AT-Verträge bekommen, die sehr üppig sind. Das kann jetzt geschehen und Auslöser dafür war dieser eine Fall. Und die Vermutung besteht, dass es nur für diesen einen Fall gedacht war.
Genau, das ist die eigentliche Frage. Wurde dort etwas geschaffen, um diese eine Person in diese Position bringen zu können mit der entsprechenden Bezahlung? Oder, so wie es die Landesregierung hier darstellt, ist es eine Regel, die man allgemein einführen wollte, die man nur jetzt, oh, unglücklicherweise in diesem Fall zuerst angebracht hat? Stefan Weil hat ja auch gesagt, man hätte vielleicht erstmal das woanders machen sollen und nicht dort. Aber das ist, geht schon so ein bisschen in die Bewertung der einzelnen Äußerungen, diesem Vorgang. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Mir war nur nochmal deutlich, wichtig, deutlich zu machen, was ist eigentlich der Sachverhalt, über den da diskutiert wird und worüber man weniger diskutieren sollte. Denn in der öffentlichen Debatte ist es ziemlich schnell, finde ich, zu einer Art Neiddebatte geworden. Es geht um eine Besoldung von über 8.000 Euro und da die Frage, muss eine 33-Jährige das haben? Ich finde, das ist nicht die Frage, über die wir hier zu diskutieren haben.
Ich auch so, genau.
Dann wollen wir uns noch einmal den Ablauf ein Stück weit vergegenwärtigen, eins nach dem anderen. Klaus, kannst du noch einmal die Abläufe nach dem jetzigen Kenntnisstand rekonstruieren? Wie ging es denn los? Wie ging der Vorfall dann weiter?
Ja, es ist so, dass die Frau, um die es jetzt hier geht, dass die im Februar 2023 eingestellt wurde. Sie kam von dem Finanzsenator in Hamburg, da war sie vorher persönliche Referentin und wurde dann Büroleiterin des Ministerpräsidenten. Und schon bald nachdem sie hier tätig wurde, ist offenbar nach dem, was man jetzt aus den Akten, soweit sie vorliegen, kennt, ist schon offenbar dann ziemlich schnell versucht worden, eine höhere Besoldung für sie zu organisieren. Im Kontakt zwischen der Staatskanzlei, die das unbedingt wollte, und dem Finanzministerium, das dafür zuständig ist. Denn nach den bisherigen Regeln müsste in diesem Fall immer der Finanzminister sein Okay geben. So, und das zog sich über Monate hin und das Finanzministerium sagte, nein, so geht das nicht. Und dann gab es im Sommer die Kabinettsklausurtagung der Landesregierung, bei der es offenbar wieder auf Druck der Staatskanzlei, wenn das so stimmt, was in den Akten steht, auf Druck der Staatskanzlei wieder versucht worden, für diese Person eine höhere Besoldung hinzubekommen. Und man wählte dann den Ausweg, dass man die Regeln ändert. Und auch dieses Ändern der Regeln stieß lange Zeit beim Finanzministerium, bei der Fachabteilung, auf Kritik, auf massive Kritik sogar. Wurde dann aber am Ende durchgesetzt. Durchgesetzt, und jetzt ist die spannende Frage, auf Druck von Stefan Weil, auf Druck des Chefs der Staatskanzlei, das wird man im Untersuchungsausschuss klären müssen. Es wurde jedenfalls durchgesetzt gegen die massiven Bedenken des Finanzministeriums.
Man kann vielleicht die Geschehnisse bisher auch nochmal einteilen in, es gab den eigentlichen Vorfall im vergangenen Jahr. Dann gab es die ersten Berichte bei uns, das war im Dezember 23 und dann wurde es auch Thema im Landtag schon im Dezember. Dort wurde dann noch der Finanzminister Gerald Heere von den Grünen ans Rednerpult geschickt und musste den Kopf dafür hinhalten, musste das Regierungshandeln an dieser Stelle verteidigen.
Die demografische Entwicklung führt auch in der Landesverwaltung zu großen Herausforderungen. Bereits jetzt können zahlreiche Stellen aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Altersabgänge beim Stammpersonal in 5 Jahren bei 11%, das sind so etwa 23.185 Personen, liegen werden und in 10 Jahren bei 24%, das sind absolut 50.770 Personen. Der öffentliche Dienst muss sich aufgrund der Bindung an Besoldungs- und Tarifrecht dabei besonders intensiv damit beschäftigen, wie er die Arbeit und Bedingungen als Arbeitgeber attraktiv gestalten kann. Die Konkurrenz um die Arbeitskräfte ist groß und private Arbeitgeber haben häufig mehr Gestaltungsmöglichkeiten, die potenziellen Beschäftigten für sich zu gewinnen. Mit dieser Situation hat sich die Landesregierung in ihrer Klausur Anfang Juli 2023 auseinandergesetzt. Es wurde vereinbart, alle Möglichkeiten zu prüfen, um Arbeitskräfte für die Landesverwaltung zu gewinnen. Dies ist absolut erforderlich, um die zahlreichen Dienstleistungen für die Menschen in Niedersachsen sicherstellen zu können. In diesem Zusammenhang wird auch überprüft, wie neben den klassischen Wegen wie der Verwaltungsausbildung Menschen als Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger für die Landesverwaltung gewonnen werden können. Dabei müssen die bisher angewandten und gestaltbaren Regelungen auf unnötige Zugangshemmnisse überprüft werden. Als Beispiel hatte der Chef der Staatskanzlei dem Finanzministerium den vorliegend angesprochenen Fall genannt, bei dem die Stelleninhaberin bei bisheriger Genehmigungspraxis mindestens 8 Jahre auf eine leistungs- und anforderungsgerechte Vergütung hätte warten müssen. Die mit der Anfrage angesprochene Verfahrensregelung ist dabei nicht über tarifliche oder tarifrechtliche Regelungen normiert, sondern innerhalb des rechtlichen Rahmens durch Verwaltungspraxis und somit durch das zuständige Finanzministerium, also mein Haus, gestaltbar.
Da gab es noch gar nicht so viel Reaktionen drumherum. Dann wurde das Thema aber Anfang des Jahres nochmal im Landtag auf die Tagesordnung gesetzt. Die CDU hat das gemacht und hat eine Befragung des Ministerpräsidenten genutzt, um mehr Informationen zu erlangen und bei dieser Gelegenheit dann auch anzukündigen, am Ende dieser Befragung des Ministerpräsidenten, dass sie einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss anstreben.
Und vor dem Hintergrund, dass wir als Opposition die Aufgabe und Verantwortung haben, die Regierung zu kontrollieren, verzichte ich auf diese Frage und kündige den Untersuchungsausschuss an.
Und das war so der Moment, wo die anderen Medien mit aufgesprungen sind. Und bis dahin war das noch ziemlich stark eher nur ein Rundblickthema.
Das stimmt. Und es gab aber auch mindestens zwei Unterrichtungen, längere Unterrichtungen und Befragungen im Haushaltsausschuss des Landtags. Und bei diesen Gelegenheiten haben die Vertreter des Landes, das war dann vor allen Dingen Staatskanzleichef Mielke und auch Staatssekretärin Tegmeier-Dette aus dem Finanzministerium, die Vertreter des Landes und auch der Finanzminister, die Vertreter des Landes haben da immer gesagt, es ist doch alles rechtmäßig gelaufen und es gibt doch eigentlich kein Problem. Und das hat auch der Finanzminister im Grunde so im Landtag vorgetragen. Und das ging ja bis Anfang des Jahres und dann war ja diese Ministerpräsidentenbefragung nochmal im Landtag und da hat auch Stefan Weil selbst gesagt, was wollt ihr eigentlich, es gibt doch eigentlich kein Problem.
Worum geht es? Im öffentlichen Dienst wird jeder Arbeitsplatz bewertet, damit auf dieser Grundlage eine angemessene Bezahlung möglich wird. Wir haben zwei Statusgruppen, sind die Beamten und das sind die Tarifbeschäftigten. Die Beamten, für die gibt es insoweit klare Regelungen. Für die Tarifbeschäftigten gibt es keine Regelung, soweit es sich um den außertariflichen Bereich handelt. Nun ist es sehr deutlich geworden, und zwar strukturell, aber anhand eines Einzelfalls, dass das im Einzelfall dazu führen kann, dass man bis zu 10 Jahre darauf warten muss, seinem Arbeitsplatz entsprechend bezahlt zu werden. 10 Jahre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da erlaube ich mir wirklich die Gegenfrage, halten Sie das eigentlich für gerecht? Halten Sie das für gerecht? Zweitens, ja, Sie müssen jetzt stark sein. Zweitens, das Finanzministerium hat eine entsprechende Länderumfrage gemacht. Das Ergebnis, Niedersachsen steht mit der bis dahin gepflegten Handhabe, eine sogenannte Nachzeichnung zu machen, also die Angestellten voll und ganz so zu beurteilen, wie Beamte nach deren Regeln beurteilt werden, alleine. Drittens, das hat auch seine Gründe, denn auf diese Art und Weise wird insbesondere auch ein Quereinstieg erschwert, weil ja dann die ganzen Vorzeiten im öffentlichen Dienst in die Erfahrungszeiten nicht mit einberechnet werden können. Das wiederum war auch zwischen Finanzminister Heere und mir von Anfang an übereinstimmende Auffassung. Hier geht es um ein strukturelles Problem. Wir müssen uns fragen, ob wir eigentlich im Hinblick auf den demografischen Wandel an dieser Stelle den von uns allen gewollten verstärkten Quereinstieg von Beschäftigten an verantwortlichen Positionen in der Landesverwaltung eigentlich erschweren wollen oder angemessen gestalten wollen. Letztens, wir reden hier nicht über die Änderung von Gesetzen, von Verordnungen etc., sondern es geht um eine schlichte Verwaltungspraxis. Und die ist in Übereinstimmung von dem Finanzministerium mit der Staatskanzlei geändert worden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Vorwurf der Rechtswidrigkeit ist schlicht und einfach aus der Luft gegriffen. Und das, Frau Kollegin, wissen Sie sehr genau. Herzlichen Dank.
Und dieses Nicht-Einräumen einer doch sehr fragwürdigen Vorgehensweise. Dieses Nicht-Einräumen hat die CDU veranlasst, dann einen Untersuchungsausschuss in Gang zu bringen.
Zuletzt im März-Plenum stand der Themenkomplex nochmal auf der Tagesordnung des Landtags, ganz konkret mit dem Antrag der CDU, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzurichten. Die Koalitionsfraktionen haben sich da sehr offensiv gegeben und haben gesagt, die Arbeit könne sofort beginnen. Wir können jetzt die zweite Beratung vorziehen, können das jetzt entscheiden und können noch in der Mittagspause des Plenums diesen Ausschuss konstituieren und seine Arbeit aufnehmen lassen.
Alles, was bleibt, ist der Versuch einer Schmutzkampagne. Diese Schmutzkampagne wird aber scheitern. Das Verfahren ist offen. Es wird weiterhin offen und transparent alles auf den Tisch gelegt, was möglicherweise auf irgendeiner Seite der Akte sich noch nicht findet. Auch das werden Sie bekommen. Und um das deutlich zu machen, meine Damen und Herren, beantrage ich für meine Fraktion, dass wir die zweite Beratung heute direkt anschließen. Wir können heute direkt beschließen, den Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen, einen Änderungsantrag zur Änderung des Titels, und da sind ein paar kleinere formale Fehler drin sozusagen der SPD-Fraktion und der Grünen-Fraktion liegt heute vor. Wir können sofort loslegen, lassen Sie uns heute abstimmen, und mein Vorschlag ist, dass wir heute in der Mittagspause den neuen Untersuchungsausschuss konstituieren, damit er seine Arbeit aufnehmen kann. So machen wir das. Ihre Schmutzkampagne wird sich am Ende gegen Sie selbst wenden. Machen Sie mit bei der sofortigen Abstimmung, damit wir anfangen können. Vielen herzlichen Dank.
Die CDU bestand aber auf Ausschussüberweisung. Es geht dann zum Ältestenrat, wird dort beraten, bevor es dann ein zweites Mal auf die Tagesordnung des Landtags gesetzt wird, dann im Aprilplenum. Klaus, warum diese beiden Vorgehensweisen? Warum wollte die SPD sofort starten? Warum hat die CDU gesagt, nein, wir halten uns an das Prozedere, obwohl es möglich gewesen wäre, sofort zu beginnen?
Ja, es gibt die eine Erklärung, die besagt, dass die SPD natürlich Interesse hat, dass das sehr schnell diskutiert wird und sehr schnell wieder beendet wird, weil es halt unangenehm ist, aus Sicht der SPD diesen Fall aufzubereiten. Das ist die Haltung der SPD, so kann man sagen. Und die Haltung der CDU ist, im Grunde das in die Länge zu ziehen und möglichst lange etwas von diesem Makel, den die SPD oder den der Ministerpräsident hier hat, von dem Makel möglichst lange etwas zu haben und sich daran weiden zu können. Das ist die eine Darstellung. Es gibt aber auch noch eine andere. Und die ist auch nicht ganz abwegig. Es muss im Grunde vor jedem Untersuchungsausschuss auch nochmal geklärt werden, was stellt der Landtag an Haushaltsmitteln bereit? Also gibt es wissenschaftliche Mitarbeiter, die jetzt den Fraktionen oder dem Ausschuss als solchem zugeordnet werden und die damit befasst sind, Akten vorzubereiten, aufzubereiten, zusammenzufassen, vielleicht auch nach sachverständigen Zeugen zu suchen. Dafür muss es Haushaltsmittel geben, dafür muss es eine Verständigung geben. Die hat es bisher jedenfalls nach unseren Informationen noch nicht gegeben zwischen den Fraktionen. Das ist aber nötig und das geschieht normalerweise zwischen der ersten und der zweiten Beratung. Das heißt, wenn der Ausschuss beschlossen wird, dann Ende April in der Landtagssitzung, dann muss das klar sein. Es war aber im März noch nicht klar.
Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Wirt Siebels, hat angekündigt, mit kleinen Anfragen diesen ganzen Prozess zu flankieren, möchte ich mal sagen. Und zwar soll die Beförderungspraxis der CDU-geführten Ministerien in der vorherigen Legislaturperiode durchleuchtet werden. Seine Botschaft also, dass da eine Sozialdemokratin, darum geht es ja auch, eine Sozialdemokratin zur Büroleiterin gemacht wurde und diese außertarifliche Gehaltszulage bekommen hat, das sei ja gar nicht unüblich, das schwingt da so ein bisschen mit. Ist das eine Form der Vorwärtsverteidigung? Ist das ein Ablenkungsmanöver, weil es ja eigentlich um diese Frage gar nicht gehen soll? Warum hat Siebels das angekündigt? Warum will die SPD diesen Weg gehen?
Naja, wir wissen nicht, ob die SPD Informationen hat, dass auch in CDU-Regierungszeiten, und das war ja bis 2022 auch 5 Jahre der Fall, ob da nicht auch irgendetwas schiefgelaufen ist. Mir ist das nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob da was schiefgelaufen ist. Wenn die SPD da möglicherweise Informationen haben sollte, kann sie das natürlich ausspielen. Das ist ganz legitim. Aber eins muss man ja auch wissen. Es ist nicht unüblich, dass auch Parteifreunde so in solche Stellen kommen wie Büroleiter, persönlicher Referent, Pressesprecher. Das ist eigentlich üblich und wird respektiert und ist seit langer Zeit gängige Praxis. Das ist aber, wie du richtig gesagt hast, nicht das Problem. Das war ja hier auch so und Ein Problem wäre gewesen, wenn im Grunde man sehr sorgfältig vielleicht eine Änderung der Beförderungspraxis vorbereitet hätte, das allgemein bekannt gegeben hätte und es dann Zug um Zug umgesetzt hätte. Hier ist aber offenbar im Eiltempo alles Mögliche in Bewegung gesetzt worden, damit diese eine Person möglichst schnell eine höhere Besoldung bekommt. Und das ist dann so auch geschehen. Und sie hat dann rückwirkend ihre höhere Besoldung bekommen zum Ende der Probezeit, zum 1. Oktober 2023. Das an sich ist höchst fragwürdig und da wird der Untersuchungsausschuss ja dann hoffentlich auch mal gucken, so ist das eigentlich hier so eilig gewesen.
Dass da etwas anderes mitschwingt, wurde aber auch im Landtag sehr deutlich thematisiert. Sebastian Lechner, CDU-Fraktionschef, hat so Andeutungen gemacht, es könnte ja Gemauschel geben, die Büroleiterin kommt aus dem Wahlkreis von Lars Klingbeil, dem SPD-Bundesvorsitzenden, war in Hamburg bei den beim Camex-Untersuchungsausschuss beteiligt, also dort als Beschäftigte angestellt. Es wird so angedeutet, dass da irgendwie so SPD-Filz mit dabei ist. Ist das nicht ein Fehler der CDU, so ein Spiel zu spielen, wenn man doch klarer sagen müsste, das ist nicht der Punkt, um den es geht? Denn jetzt kriegt es den Touch von Parteifilz und jetzt eine Parteischlammschlacht, wenn die SPD jetzt genauso in die andere Richtung argumentiert, aber ihr habt doch auch, mein Eindruck dabei ist, dass es wieder nur Wasser auf die Mühlen der rechtspopulistischen Parteien ist, weil wieder gesagt wird, naja, ist ja klar, die verhalten sich alle so, wenn sie an der Macht sind, alle im Selbstbedienungsladen. Ich finde, das ist eine vertane Chance, ja, das in Ruhe und sachlich aufzuarbeiten.
Ja, das sind zwei Ebenen. Ich finde es auch verkehrt, jetzt Spekulationen öffentlich anzustellen. Was hätte da gewesen sein können? Da muss man schon klare Anhaltspunkte und Hinweise haben. Die liegen bisher nicht vor. So, das ist ein Fakt. Ein anderer Fakt ist aber auch, natürlich muss man die Rolle dieser Frau, auch die Rolle in der SPD und ihre vorherige Tätigkeit irgendwie in den Blick nehmen. Denn der Untersuchungsausschuss muss ja im Grunde die Frage klären, welches Interesse kann denn die Landesregierung gehabt haben, gerade diese Person so eilig zu befördern. Gegen alle Widerstände und auch gegen massive Einwände des Finanzministeriums. Welches Interesse hat es gegeben? Und dann muss man im Grunde auch Zeugen befragen, die da mit den früheren Tätigkeiten zu tun haben. Das finde ich schon legitim. Aber du hast völlig recht. Ich würde jetzt auch nicht wild herumspekulieren öffentlich, wenn es da keine Anhaltspunkte gibt. Und bisher sind solche Anhaltspunkte tatsächlich nicht bekannt.
Zur Entstehung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses gibt es auch noch zwei Erzählungen. Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Die einen sagen, die CDU wollte das unbedingt, um den beliebten Landesvater Stefan Weil irgendwie angreifen zu können, irgendwie beschädigen zu können, denn irgendwas bleibt schon hängen, wenn man es nur lange genug wiederholt. In der CDU heißt es hingegen, hätte Weil frühzeitig den Fehler eingestanden, hätte gesagt, ja, das ist nicht richtig gelaufen, tut mir leid, nehme ich auf meine Kappe, dann wäre es nicht so weit gekommen. Es wird gesagt, dass noch an dem Tag, als die Ministerpräsidentenbefragung im Landtag war, die CDU gesagt hat, wir schauen nochmal ganz genau, wie er jetzt reagiert, wie er antwortet und wenn seine Antworten immer noch ausweichend sind, wenn er da nicht sagt, jo, war mein Fehler, dann wollen wir den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Wie gesagt, die anderen meinen, es war egal, was er gesagt hätte. Was glaubst du denn, welche dieser beiden Deutungen ist realistisch?
Also, dass die Opposition Interesse hat, Untersuchungsausschuss einzurichten, finde ich naheliegend. Aber man kann ja nicht das aus der Luft herbeizaubern, sondern da muss ja was vorliegen. Und natürlich ist der Fehler ganz gravierend. Nämlich, hier soll für eine Einzelperson aus politischem Interesse offenbar das Recht so hingebogen werden, damit die Interessen dieser Einzelperson bewilligt werden können. Das ist sehr fragwürdig und ist im Rechtsstaat eigentlich so nicht vorgesehen. Das mag am Ende, dadurch, dass ja das Recht dann geändert wurde, alles rechtlich formell einwandfrei sein. Aber die Entstehungsgeschichte ist höchst fragwürdig und da ist ein ganz merkwürdiger Geruch, der an dem Ganzen haftet. Das ist für mich ganz klar. Ja, aber was wäre gewesen, wenn Weil tatsächlich gesagt hätte, ja, ich habe hier einen Fehler gemacht, wir sind da zu schnell gewesen, wir sind übers Ziel hinausgeschossen, wir hätten auf die Einwände vielleicht stärker hören müssen und es war auch ein großer Fehler, dass wir das erst veröffentlicht haben, die neue Regel, nachdem die Frau schon befördert war. Hat er nicht getan. Wenn er es getan hätte, wäre der Untersuchungsausschuss halb so viel wert. Das ist so. Dann wäre ja im Grunde eingestanden worden, dass hier was passiert ist, was nicht hätte geschehen dürfen. Und dann ist die Aufarbeitung und die Zuschreibung von Verantwortung nur noch halb so interessant. Aber bis heute hat Weil das so nicht eingeräumt. Manche behaupten ja, er habe in einem Interview mit der NOZ einen Fehler eingestanden. Nein, er hat ja nur gesagt, er hätte es geschickter verpacken sollen. Das ist alles, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, dass für ihn das Finanzministerium der Finanzminister ist und alle anderen nicht so wichtig. So kann man seine Aussage interpretieren jedenfalls. Das ist nicht Einräumen eines Fehlers.
Auf dieses Interview will ich nochmal kurz zu sprechen kommen. Dieses eine Zitat, das du gerade schon angerissen hast, es lautet, also es wird vorgetragen, dass es ja Widerstände aus dem Finanzministerium gegeben hätte zu dieser neuen Vergütungsregelung. Und dann hat er gesagt, nein, das trifft nicht zu. Das Finanzministerium ist für mich der Finanzminister. Und mit dem war ich mir sehr schnell einig darin, dass der öffentliche Dienst auch an dieser Stelle flexibler werden muss, um wettbewerbsfähig zu werden. Zitat Ende. Die Opposition im Landtag sagte anschließend dazu, also in diesem Fall wieder Sebastian Lechner, dieses Interview hätte er mal besser gar nicht geben sollen. Damit hat er eigentlich nur noch mehr aufgezeigt, was für einen Konflikt es dort gibt. Manch einer fragt sich ja schon, wie dieser Machtpolitiker Stefan Weil, der so viel Erfahrung hat, ja auch Verwaltungserfahrung, der da alle Tricks und Kniffe eigentlich kennen sollte, wie ihm solche Fehler unterlaufen konnten. War Weil da zu selbstgefällig, zu selbstsicher, dass er das schon machen kann, wie er das möchte?
Ja, offensichtlich ist das so. Und er stellt natürlich seinen Finanzminister in eine ganz fürchterliche Ecke mit diesen Aussagen. Denn jetzt muss der Finanzminister im Grunde sehen, wie er mit seinem eigenen Haus, was ja wirklich wichtige fachliche Position tritt, wieder übereinkommen kann. Denn er hat ja im Grunde so ein Missverhältnis zwischen Minister und Ministerium öffentlich beschrieben. Das ist für keinen Minister angenehm, ist sogar höchst unangenehm. Und ich frage mich, wie kommt Weil dazu, den Gerald Heere, der treue Arbeit macht in der rot-grünen Koalition, so öffentlich bloßzustellen? Das ist für mich auch ein Rätsel und vielleicht auch ein Punkt, der im Untersuchungsausschuss aufgehellt werden kann.
Dass es bröckelt in dieser Koalition, zeigt sich an diesem Fall ja auch daran, dass er öffentlich geworden ist. Irgendwer hat es ja öffentlich gemacht.
Ja, da ist die Frage, waren das die Grünen oder war das einer von der SPD? Das wissen wir nicht. Ich glaube, dass der ganze Vorgang, der ja dann irgendwann im Kabinett bekannt wurde und auch durchs Kabinett gelaufen ist, dass der ganze Vorgang doch den einen oder anderen aus der Landesregierung doch sehr nachdenklich gestimmt hat. Und man zweifelt daran, ob das, was in der Staatskanzlei so läuft, ob das alles so ordnungsgemäß und sauber ist, wie man sich das so wünscht.
Wie es da läuft, wird man dann sehen, wenn der Parlamentarische Untersuchungsausschuss die Arbeit aufnimmt. Im April wird der Niedersächsische Landtag erstmal über die Einrichtung entscheiden und sehr wahrscheinlich eben dafür stimmen. Wie geht es dann weiter, Klaus?
Naja, also das ist so, dass der Ausschuss möglicherweise ein halbes Jahr tätig sein wird, vielleicht auch kürzer. Hängt immer davon ab, wie viele Zeugen benannt werden, wie oft die Zeugen vernommen werden, ob sie nochmal wieder gefragt werden, weil vielleicht neue Widersprüche auftauchen und ähnliches. Wir haben schon Untersuchungsausschüsse gehabt, die haben sich länger als ein Jahr hingezogen, auch anderthalb oder zwei Jahre, dann auch mit Unterbrechungen. Und wir haben Untersuchungsausschüsse gehabt, die waren in zwei Monaten zu Ende, weil sich auch keiner mehr dafür groß interessiert hat. Das sind alles Dinge, die sind ziemlich offen und es hängt dann immer davon ab, wie spannend sind die Erkenntnisse, die da rauskommen. Also wie viel Neues haben die Zeugen zu sagen oder haben die Zeugen nichts zu sagen, weil sie plötzlich sagen, sich nicht können erinnern. Auch das kann ja sein. Das macht es aber dann meistens nicht besser, sondern wenn eine Erinnerungslücken vorträgt, dann macht er sich ja auch angreifbar. Also das wird man sehen. Das wird möglicherweise sehr spannend, vielleicht auch nicht. Lässt sich ganz schwer kalkulieren.
Nachlesen können Sie unsere Berichterstattung zur Büroleiter-Affäre in einem extra dafür angelegten Dossier, das ich in den Shownotes verlinke. Findet man ansonsten auch auf www.rundblick-niedersachsen.de unter dem Reiter Dossiers. Für manche Artikel braucht man einen Abonnentenzugang. Wie man den kriegt, schreibe ich ebenfalls in die Shownotes. Und mit einem Rundblick-Abo bleiben Sie jedenfalls bestens informiert, denn wir behalten die Entwicklung weiter im Blick.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.